SWR 2 zur Person.
Dazu begrüßt sie herzlich Ines Pasch und zu Gast in zur Person ist heute der junge Hamburger Pianist Alexander Krichel. Hallo, guten Tag, Herr Krichel.
Guten Tag, Frau Pasch. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind aus dem fernen Hamburg zu uns hier ins Studio nach Baden-Baden gekommen. Das freut uns sehr. Wie gefällt es Ihnen denn bei uns hier im Badischen?
Ja, wunderschön. Also ich habe ja auch gutes Wetter erwischt. Ich bin jetzt eigentlich aus München hergekommen. Da ist es etwas heiß, aber hier genießt man die Sonne, ohne dass man dabei komplett schmilzt. Insofern ist es sehr schön.
Musikalisch starten wir mit Ihrer aktuellen CD An die ferne Geliebte. Sie ist jetzt schon seit ein paar Monaten auf dem Markt und genießt seitdem richtig große Aufmerksamkeit. Nicht nur, weil sie einfach toll gespielt ist, sondern auch, weil dahinter eine sehr persönliche Geschichte von Ihnen steht. Sie haben Ihre CD Ihrer verstorbenen Großmutter gewidmet. Darüber unterhalten wir uns dann später noch. Jetzt hören wir erstmal rein. Liebesleid von Fritz Kreisler, also gehobene Unterhaltungsmusik, aber herrlich anrührend. Wiener Salon oder was fällt Ihnen dazu spontan ein?
Ja, man muss ja zu dem Stück sagen, es ist ja nicht nur eine Transkription, sondern es ist dadurch, dass Kreisler es umgeschrieben hat für Klavisolo, ein ganz neues Stück geworden. Also es ist eigentlich so, dass man das Gefühl hat, Wiener Salon auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat man dann auch diesen typischen russischen Hollywood-Klang dabei. Also Rachmaninow nimmt ja teilweise den Walzer komplett auseinander und baut Chromatiken ein und macht es eben zu einem wirklichen spritzigen, virtuosen Stück. Ich denke, das macht auch den Reiz aus, dass es auf der einen Seite was sehr Tänzerisches hat und auf der anderen Seite dann doch etwas fast Ironisches.
Liebesleid von Fritz Kreisler in einer Fassung für Klavier Solo mit Alexander Krichel von ihrer aktuellen CD An die ferne Geliebte. Es geht da um den Liederzyklus von Beethoven. Den hat Franz Liszt für Klavier bearbeitet. Wie kamen Sie jetzt auf die Idee, den aufzunehmen? Was reizt Sie an dem Werk und an dieser Bearbeitung?
Also wie ich zu dem Stück gekommen bin, das war eigentlich komplett pragmatisch. Ich habe fürs Beethovenfest Bonn dieses Stück gelernt und dann eben auch dort gespielt und dann auch noch weitergespielt, weil es hat ja auf der einen Seite so etwas sehr Romantisches und auf der anderen Seite auch noch irgendwo etwas Klassisches. Also es ist irgendwo beides. Und also wenn man sich überlegt, was alles danach alles kommt und wofür das der Grundbaustein war für Schuberts Winterreise, für Schumanns Dichterliebe, also es ist ja etwas, was man sich gar nicht mehr wegdenken kann aus den Konzertsälen heute. Und dieses Gesangliche dann auf dem Klavier darzustellen, auf dem Klavier, das ja eigentlich ein perkussives Instrument ist. Und es ist ja überhaupt nicht unsere Natur, singen zu können auf unserem Instrument. Das kann jeder Geiger besser, das kann jeder Holzbläser, jeder Blechbläser, das kann eigentlich fast jedes Instrument besser als wir. Aber dass wir trotzdem über Suggestion und Vorstellungskraft sagen, wir versuchen es und wir singen diesen Zyklus so, als würden wir selbst auf dem Flügel singen und uns begleiten. Und diesen Zyklus An die ferne Geliebte hat Beethoven, der im Auftrag seines Förderers Lobkowitz komponiert, dessen Frau das eigentlich gewidmet ist, die zu früh verstorben ist. Also man denkt sehr oft an die ferne Geliebte. Da sagt man, dass das dann eben auch die unsterbliche Geliebte von Beethoven ist, der ja diesen bekannten Brief geschrieben hat. Aber es ist überhaupt nicht die gleiche Person. Und ich habe diesen Zyklus dann eben auch gespielt, als ich mich von meiner Großmutter verabschieden musste. Und für mich war klar, sie war einfach so eine wichtige Person in meinem Leben und auch meinem Bühnenleben. Also, dass ich ja wirklich mit ihr gesprochen habe vor jedem Auftritt, egal wo auf der Welt ich war und egal was der Zeitunterschied war, dass ich immer mir ihren Segen geholt habe, bevor ich auf der Bühne war und wusste, jetzt gerade in diesem Moment, in dem ich diese Bühne betrete, denkt sie an mich, dass ich gesagt habe, An die ferne Geliebte ist eigentlich der Zyklus, mit dem ich dieses neue Album eröffnen muss, das ich ihr widmen möchte, weil genau dieses Sakrale, das ist, was ich will auf diesem Album.
Hatten Sie nicht ein bisschen auch vielleicht Hemmungen, sowas ganz Persönliches, sowas Intimes fast schon, als Motto für eine CD zu wählen?
Hatte ich schon, aber Auf der anderen Seite denke ich, dass auch menschliche Ehrlichkeit irgendwo Künstlern ganz gut tut. Also, dass man sich natürlich auch irgendwo greifbar macht und nicht nur abstrakt ist, auch in seinen Formulierungen und in dem, was man sagt, auch mit seiner Musik, sondern dass die Menschen verstehen, was passiert gerade in diesem Interpreten, in diesem Pianisten. Und also ich habe es bisher nicht bereut. Natürlich habe ich diese Gedanken auch gehabt und mir überlegt, meine Großmutter, wir hatten so ein persönliches Verhältnis und möchte ich das jetzt wirklich darstellen oder zeigen? Und auf der anderen Seite habe ich dann aber überlegt, dass gerade das ja vielleicht sogar auch noch eine zusätzliche Inspiration für junge Menschen sein kann.
Der Zyklus besteht aus 6 einzelnen Stücken oder eigentlich Liedern. Welches davon liegt Ihnen besonders am Herzen?
Eigentlich finde ich das 6., das letzte, nimm sie hin, denn diese Lieder, das ist einfach magisch, was dort passiert. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist am Ende des Zyklus angekommen, man weiß eigentlich nicht, wo es jetzt noch hingehen kann. Und dann gibt es einen magischen Moment, wo sich alles aufbaut und dann auf einmal verschwindet es. Also das auch im Text geht es da um den letzten Sonnenstrahl in dem originalen Liederzyklus. Ich sing's natürlich ohne Text. Aber das hört man in der Musik, diesen letzten Sonnenstrahl. Und das ist einfach wunderschön.
Nimm sie hin, diese Lieder aus dem Liederzyklus an die ferne Geliebte von Ludwig van Beethoven in einer Klavierbearbeitung von Franz Liszt mit Alexander Krichel aus seiner aktuellen CD an die ferne Geliebte. Aber das Hauptwerk auf der CD ist jetzt nicht der Liederzyklus, sondern es sind die symphonischen Etüden Opus 13 von Robert Schumann. Die haben jetzt aber mit Liebe, ferner oder nah nichts zu tun, oder?
Naja, doch, eigentlich schon. Also wenn man überlegt, dass das Thema ja gar nicht von Schumann selbst stammt, sondern von Baron von Fricken, der Vater war von Ernestine von Fricken, die mit Robert Schumann verlobt war. Robert Schumann hatte allerdings die Verlobung aufgelöst, als er erfahren hat, dass Ernestine nur die Adoptivtochter war. Insofern ist es schon ein wenig ein verzwicktes Verhältnis, das Schumann da zu dem Thema hatte und auch zu dem Vater. Für mich hat es aber andere Gründe, dass dieses Stück auf der CD nicht fehlen durfte. Das ist nämlich ein Stück, das ich seit fast 10 Jahren spiele und auch wirklich mit mir rumtrage und das sich mit mir entwickelt und mit dem ich mich auch entwickle. Also da merkt man dann auch diese Wechselwirkung und diese Synergie, was ein Stück mit einem macht und was man dadurch dann wiederum mit dem Stück macht. 1 Jahr später, 2 Jahre später, 5 Jahre später. Und ja, es gibt ja unterschiedliche Versionen. Man kann bestimmte Etüden weglassen, man kann die Opus Postum Etüden einbauen, man kann sie an bestimmten Stellen einbauen, man kann alle auf einmal spielen. Also man ist komplett frei als Pianist. Und nach diesen 10 Jahren hatte ich jetzt einfach das Gefühl, ich habe meinen roten Faden, ich habe meine Logik gefunden durch diese knapp 35 Minuten Musik. Und es hat eine Logik, die für mich einfach nicht anders sein darf.
Welche Versionen haben Sie gewählt?
Ich spiele quasi nach dem Thema die 7 originalen Variationen bzw. Etüden. Dann spiele ich die 5 Opus Postum Variationen am Stück hintereinander und dann steige ich wieder mit der 8. ein. Das hat den Grund, dass die 5 Opus Postum Variationen sind ja gar nicht von Schumann selbst veröffentlicht worden, sondern von Johannes Brahms erst hinterher. Und das liegt vermutlich daran, dass es keine Etüden sind in dem Sinne. Der Zyklus heißt ja symphonische Etüden, aber es sind tatsächlich Variationen. Also die originalen Werke sind eben Etüden in Variationenform, aber die anderen sind viel elegischer, sind viel romantischer. Und deshalb haben sie nicht diesen Titel Etüden. Und für mich persönlich ist die Reise eigentlich bis zur 7., die sehr wild ist und die uns eigentlich immer weiter runtersaugt. Also das Thema ist schon relativ dunkel und man befindet sich in einer Art Strudel bis zur 7. Etüde und diese 5 Opus Postum Variationen, die saugen uns dann da auf einmal raus. Also da bewegt man sich dann Richtung Himmel und Richtung Transzendenz. Und durch die achte Etüde, die dann diesen barocken, diesen strikten Charakter hat, hat man dann wieder die Gravitation, die einen zurückzieht. Also für mich musste das einfach so sein.
Allegro Brillant steht über der letzten der 12 sinfonischen Etüden von Robert Schumann. Er spielte Alexander Krichel. Jetzt, Herr Krichel, haben wir die ganze Zeit über Ihre aktuelle CD geplaudert. Jetzt kommen wir mal zu Ihnen selbst. Sie sind in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Wie war das für Sie, 30 zu werden? Also Wendepunkt, Abschied von der Jugend oder alles halb so schlimm?
Nö, alles halb so schlimm. Also es ist eigentlich das Wochenende an sich, das ich verleben durfte, war einfach sehr schön, dadurch, dass ich am Vorabend meines 30. Geburtstags in der Elbphilharmonie gespielt habe und zu diesem Konzert dann auch eben Freunde aus New York, aus London, aus München, aus Frankfurt, also es sind wirklich internationale Freunde und enge Freunde nach Hamburg gekommen, die dann alle eben bei dem Konzert da waren und dann am nächsten Tag auch noch meinen Geburtstag mit mir gefeiert haben. Also es war einfach ein wunderschönes Fest. Und also ich habe auch gedacht, diese Menschen sehe ich ja wahrscheinlich so in dieser Konstellation alle zusammen. Die sieht man nur zusammen, wenn irgendjemand heiratet. Also die kommen eigentlich sonst gar nicht zusammen. Und das war wunderschön.
Klavierspielen haben Sie angefangen mit 6 Jahren. Das ist absolut nicht außergewöhnlich, eher die Norm, würde ich sagen. Aber was wirklich originell ist, Sie hatten Klavierunterricht bei einer Lehrerin, die kein Wort mit Ihnen geredet hat, weil sie nur Russisch sprach und Sie aber eben nicht. Wie hat das eigentlich funktioniert miteinander?
Ja, ich finde, es war eigentlich eine sehr intelligente Idee meiner Mutter. Ich war als Kind unfassbar zappelig, habe viel geredet und ich musste einfach irgendwo beschäftigt werden, weil ich so viel Energie hatte. Und diese Idee, eine Klavierlehrerin zu finden, beziehungsweise es hat sich dann natürlich auch irgendwo ergeben, die gerade aus St. Petersburg nach Deutschland kam, die kein Wort Deutsch konnte, und zu sagen, das ist genau die Richtige für ihn, weil die anders kommunizieren müssen, die können nicht verbal kommunizieren. Und inzwischen tun wir es natürlich, aber es war für meine Beziehung zur Musik, denke ich, essentiell. Also ich denke, ich nenne sie auch jetzt immer noch meine Klaviermutter, weil sie ja eigentlich mir meine Muttersprache so beigebracht hat, wie eine Mutter einem Kind die Muttersprache beibringt. Ohne Übersetzung, einfach direkt am Klavier oder durch Gesang. Also wir mussten es ja so machen, wir hatten ja keine andere Wahl. Und dadurch habe ich die Musik eben sehr früh sehr lieben gelernt.
Sie hat vorgemacht, Sie haben nachgemacht. Und wenn sie nicht zufrieden war, hat sie nochmal vorgemacht, oder wie ging das dann?
Genau, und es war natürlich so, dass sie auch nicht gesagt hat, du musst mit dem Handgelenk das machen oder mit dem Ellenbogen das machen, sondern sie hat mich tatsächlich geführt. Und dadurch hatte es etwas Ganzheitliches. Es ging immer um die Musik und sie hat mir geholfen, die Musik zu begreifen. Es war quasi eine Ecke weniger. Und es ist jetzt eigentlich fast für mich auch noch ein Wunder, wie das alles funktioniert hat. Aber wir haben immer noch, wie gesagt, eine sehr enge Beziehung zueinander. Einfach weil diese Erfahrung, das ist etwas, was einen sehr zusammenschweißt, wenn man die Musik quasi so entdeckt, so ja authentisch entdeckt, wie wir es getan haben.
Und wie ging das dann weiter mit Ihrer Pianistenlaufbahn? Also durch Siege bei Jugend musiziert macht man ja noch keine Solokarriere, da muss ja noch einiges passiert sein dann.
Nein, genau. Also ich habe dann einige Wettbewerbe gewonnen, unter anderem in den USA und auch den Steinway-Wettbewerb, und hatte dann sehr früh einige Fürsprecher auch und einen Managementvertrag auch mit einem Agenten, der eigentlich hätte mein Großvater sein können damals. Und das war aber auch wiederum sehr gut für mich, weil alles sehr gut vor- und nachbereitet wurde. Also ich denke, das ist heutzutage wirklich das Problem bei den jungen Künstlern. Man sieht, da ist irgendwo Potenzial und dann werden sie verheizt oder dann schmeißt man sie auf den Markt, weil so macht man es eben. Und dann werden Sachen auch zu früh gemacht. Und die Gedankengänge dieser Agenten oder Produzenten sind ja dann einfach, ja gut, wenn es nicht klappt, dann suchen wir uns den nächsten. Aber was den Menschen oft nicht klar ist, ist ja, das ist ein Menschenleben, mit dem man da umgeht. Man hat ja eine Verantwortung. Es ist ja nicht so, dass man einfach egoistisch sagen kann, wenn der nicht funktioniert, dann suchen wir uns den nächsten. Dann ist der ja kaputt. Also das ist ja das, wovon man ausgeht. Und ich hatte da bei meinem Agenten einfach das Glück, der hat sich in jeder Situation vor mich geworfen, hat wirklich, egal was passiert ist, mich gefragt, war das zu viel, war das zu wenig, kannst du noch, kannst du nicht mehr. Also es war so eine Rundum-Versorgung, die mich dann ganz langsam in diese Branche geführt hat und durch die ich natürlich auch, wenn man, also ich habe mit ihm angefangen zu arbeiten, da war ich 15, da ist es natürlich gut, Konzerte zu spielen und Bühnenerfahrung zu sammeln, aber noch wichtiger ist es, ein neues Repertoire zu lernen und sich selbst künstlerisch weiterzuentwickeln, weil man mit 15, man ist ja nie fertig als Künstler. Und das ist ja essentiell als Künstler, dass man einfach überhaupt noch die Luft und die Zeit bekommt, dass diese Entwicklung passieren zu lassen, dass man nicht durch die Welt gejagt wird, 150 Konzerte im Jahr spielen muss und eigentlich gar keine Zeit mehr hat, über irgendwas nachzudenken. Und die Möglichkeit hatte ich immer. Also ich denke, dass ich da, also ich bin da auch sehr dankbar drüber, dass diese ganze Entwicklung sehr organisch und reflektiert passieren konnte.
Und Ihre Eltern haben wahrscheinlich auch noch mit aufgepasst?
Ja, natürlich. Die haben auch, also die Sache ist, die musste ich erstmal überzeugen, dass es richtig ist, dass ich das mache. Ich bin erster Berufskünstler in unserer Familie. Das höchste der Gefühle ist ein Cousin von mir, der Architekt ist. Der sagt immer, wir zwei sind die Künstler der Familie. Aber also es ist natürlich so, dass man dann die auch überzeugen muss, dass man sagt, ich möchte Solist werden und es lohnt sich dafür zu kämpfen. Und ich denke, Musik ist ja etwas, das ist ja nicht einfach nur ein Beruf, das ist ja eine Berufung und man identifiziert sich ja absolut damit. Das ist ja nicht mehr wegzudenken aus meiner Persönlichkeit. Und wenn das dann auf einmal sich nicht mehr so weiterführen lässt, wie ich eigentlich möchte, das wäre ja das reinste Drama gewesen. Und ich hatte dann einen Deal mit meiner Familie, dass ich mich eigentlich nur an einer Hochschule beworben habe, also nur bei einem Professor und gesagt habe, ich will eigentlich auch nur bei dem studieren. Und wenn das nicht klappt, wenn der mich nicht nimmt, dann studiere ich Medizin.
Wladimir Kreinev war das, woher kannten Sie den eigentlich so gut?
Also das war noch erstmal von meiner Klavierlehrerin, von die dann inzwischen Deutsch sprechen konnte und mir schon mit 11 oder 12 Aufnahmen von ihm geschenkt hat und gesagt hat, also wenn du Pianist werden willst, dann musst du bei dem studieren und das ist so der Professor und das ist die erste Adresse. Und dann habe ich ihn auch getroffen einmal und auch gehört und fand einfach, dass das, was passiert ist in diesem Konzert, das war nicht irdisch. Also das war etwas, was ich so in der Form noch nie erlebt hatte und habe gesagt, diese Freiheit, also diese absolute Möglichkeit, mich also wirklich in der Musik auch zu baden, das möchte ich auch können. Dass ich sage, ich stehe über diesen ganzen technischen Problemen und über allem und ich kann einfach mich komplett auf die Musik verlassen und in ihr fallen lassen. Und ja, das habe ich dann gehofft, von ihm zu lernen.
Und haben Sie ihn gleich angesprochen und er hat positiv reagiert auf Sie? Oder
ich,
wie war das?
Ich habe ihn direkt angesprochen und habe ihm auch direkt vorgespielt. Und dann hat er gesagt, dass ich mich unbedingt in Hannover bewerben soll. Und deshalb habe ich dann auch mein Studium bei ihm bis zu seinem Tod dann ja durchgezogen.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, ich kann sagen, dass ich fast alles, was ich gelernt habe, von ihm habe. Er hat mir eine andere Welt eröffnet. Welche Welt war das denn? Wie sah die aus? Wie hörte die sich an?
Also ich denke, es ist eigentlich nicht möglich, in Worte zu fassen, was für eine Welt es ist, weil sie so abstrakt ist, dass es dafür keine Worte gibt. Es ist einfach vielmehr ein Gefühl, das ich habe, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich das Gefühl habe, es gibt keine Grenze zwischen mir und dem Instrument oder zwischen mir und der Musik, dass ich auf der einen Seite natürlich in einer Art Blase bin, und mit mir und mit der Musik allein, aber dass ich trotzdem auch mit dem Publikum kommunizieren kann, dass ich Energie aussenden kann und Energie empfangen kann durch diese Blase. Und diese Freiheit, die man hat, wenn man sich so sehr auf die Kunst und auf die Musik verlassen kann, das beflügelt einen, ja. Und dann erreicht man ganz andere Tiefen der Inspiration auch auf der Bühne oder auch bei der Arbeit zu Hause im Überraum.
Wladimir Kreinev war gebürtiger Ukrainer. Er hat in Moskau studiert, also russische Schule. Da denkt man an harte Disziplin, an Drill, an das Gegenteil von Spaß, aber eben auch an blendende Technik und eine fundierte Ausbildung. Sind das alles Vorurteile oder ist da auch was dran? War das so bei ihm?
Nein, das war schon so. Also am Anfang wurden den Studenten bei ihm regelrecht die Knochen gebrochen. Ich benutze ganz gerne diese Metapher, weil es tatsächlich sich so angefühlt hat, als wenn er gesehen hat, da ist Potenzial da, aber das muss jetzt erstmal ordentlich geschliffen werden. Und es ist natürlich gefährlich, so etwas zu tun. Also das funktioniert auch nur bei Menschen mit einer gewissen Persönlichkeitsstruktur, dass man sagt, bestimmte Sachen müssen da jetzt einfach raus, weil sie die künstlerische Freiheit des Menschen blockieren. Aber sie sind so tief in der Persönlichkeit verankert, das ist ja, es ist ja eigentlich eine fast gefährliche psychologische Operation. Und bei mir ist es zum Glück gut gegangen. Also ich muss auch sagen, ich hatte eigentlich ein viel zu großes Ego mit 17, als ich dann zu ihm gekommen bin, und habe dann einfach auch Demut und irgendwo diese Bescheidenheit, das kam dann einfach völlig automatisch.
Alexander Krichel war der Solist im ersten Satz des Klavierkonzerts in A-Dur, Köchel-Verzeichnis 414 von Wolfgang Amadeus Mozart, begleitet von der polnischen Kammerphilharmonie Sopot unter Wojciech Rajski. Herr Krichel, wer sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, stößt neben Musik und Klavier hundertprozentig ganz schnell auf die Begriffe Mathematik, Biologie und Fremdsprachen. Sie sind nämlich vielseitig begabt, waren mit 15 Jahren in einer Förderklasse für hochbegabte Mathematiker, haben Preise gewonnen bei Jugend forscht und beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen. Wie wir wissen, haben Sie sich dann doch für die Musik entschieden. Aber nerven Sie manchmal die Fragen nach der Mathematik und nach diesen ganzen anderen Talenten?
Die Sache ist, ich habe mich ja, wie Sie schon gesagt haben, für die Musik entschieden, und das ist etwas, was auch etwas zurückliegt. Also mich interessieren auch jetzt noch immer viele Sachen, aber es hat mich intellektuell gefordert und interessiert, aber ich fand es dann irgendwann uninteressant, weil es immer zu einem Ergebnis geführt hat. Und in der Musik führt eigentlich nichts zu einem Ergebnis. Also man ist eigentlich auf einem unendlich weiten Weg. Und das hat man in den Naturwissenschaften nicht. Also da ist eigentlich relativ absehbar, wo man hin möchte oder wo man dann angekommen ist. Und dennoch denke ich, dass es sehr wichtig war für mich, diese Sachen zu verstehen, um auch zu wissen und auch dann selbst zu verstehen, was ich überhaupt möchte oder wer ich überhaupt bin und ob ich dann eher Kopfmensch bin oder Herzmensch bin oder wie ich Entscheidungen treffe, weil Wenn man die Sachen nicht gesehen hat, dann weiß man auch nicht, ob sie was für einen sind. Und ich habe diese ganzen Sachen, wie gesagt, erfahren. Und das ist einfach was Schönes, wofür ich sehr dankbar bin und ich dann eben trotzdem endgültig für die Musik entschieden habe.
Wenn man Ihre Kritiken liest, die Presseartikel über Sie, dann schwärmen alle von Ihrer starken emotionalen Kraft, Ihrer Fähigkeit, auf dem Klavier zu singen, Ihrer hochsensiblen Gestaltung. Aber wo bleibt dann der Mathematiker Alexander Krichel, der auch immer noch in Ihnen lebt? Also lugt der manchmal zwischen den Tasten hervor oder bekommt er bei Ihnen nicht viel zu sagen, wenn Sie Musik machen?
Ich würde das nicht pauschal beantworten. Also ich würde sagen, wenn ich Stücke erarbeite, ist der Kopf doch sehr wichtig. Also dann ist es eben auch wichtig zu reflektieren, zu wissen, was wollte der Komponist hier, was will ich hier, was ist kongruent, was passt da zueinander, was kann ich in mir finden, was authentisch ist, um das darzustellen, was der Komponist hier darstellen wollte. Also im Erarbeitungsprozess oder überhaupt im Arbeitsprozess ist diese Ebene sehr präsent. Aber Heinrich Neuhaus, das ist eigentlich einer der großen Klavierpädagogen des 20. Jahrhunderts, das war der Lehrer meines Lehrers, der hat einmal gesagt, auf der Bühne muss man einen kalten Kopf, kalte Finger und ein heißes Herz haben. Und das mit den kalten Fingern würde ich nicht zu wörtlich nehmen, weil kalte Finger eigentlich ziemlich unangenehm sind auf der Bühne. Aber es geht eben darum, dass man auf der Bühne nicht mehr nachdenkt, sondern tatsächlich nur noch in diesem Fluss fühlt. Und dass man im Idealfall alles das, was man weiß, vergisst, weil man es ja verinnerlicht hat, und sich dann voll und ganz auf das Gefühl, das man hat, verlässt. Und das ist mir das Wichtigste, dass ich auf der Bühne eben emotionale Botschaften transportiere.
Aber das kann man ja nicht planen, ne? Ich denke mal, das kommt, wenn es gut läuft, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man wirklich total drin ist in der Musik, dann kommt es, aber man kann es nicht steuern, oder?
Das stimmt. Also man kann dieses Gefühl von Fallenlassen lernen in gewiss. Also es ist eigentlich ganz, ganz schwer zu beschreiben, weil es ist tatsächlich, wie Sie sagen, dass man nicht sagen kann, so, ich bin jetzt frei und dann ist man frei. Also so funktioniert es ja nicht. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, denken Sie nicht an Elefanten, dann denken Sie erstmal an Elefanten. Also das ist natürlich etwas, das dann irgendwo passiert. Aber wenn man so einen Zugang zu der Musik hat, dass man sich mit ihr identifiziert, dann funktioniert es doch relativ schnell. Also manchmal braucht man da so eine Art Einspielstück, dass man sagt, so dann bin ich drin. Während des Stücks passiert es dann irgendwann, dass man in diesem Tunnel sich befindet. Aber auf der Bühne versuche ich, wie gesagt, nicht nachzudenken.
Kann man das als Rauschzustand beschreiben oder geht das zu weit?
Ja, sicherlich. Nein, das ist absolut. Also es ist definitiv ein Rauschzustand und manchmal bekommt man ja auch wirklich nicht mehr mit, was passiert. Also bei mir ist einmal in einem Konzert, da war wohl irgendwie eine Stuhlreihe nicht richtig fixiert und da sind wirklich 4 Leute dann umgekippt und die lagen da alle auf dem Rücken, während ich gespielt habe. Und ich habe das aber nicht gemerkt oder gehört oder ich habe das dann erst beim Schlussapplaus gemerkt, dass da irgendwie einige Leute rumgewuselt sind. Aber ich wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Also das heißt, man ist da so drin in diesem Fluss, in diesem Rausch, wie Sie sagen, dass einen nichts mehr stört eigentlich fast.
Isoldens Liebestod aus Richard Wagners Tristan und Isolde, auch das befindet sich auf ihrer neuesten CD in einer Bearbeitung von Franz Liszt. Seelische Abgründe in Musik gegossen. Wie wichtig oder wie relevant sind eigene emotionale Erlebnisse für Sie, um so etwas überhaupt spielen zu können?
Absolut wichtig. Das ist eigentlich die Inspiration, das, woraus wir uns bedienen, wenn wir spielen, wenn wir auf der Bühne sind. Und das ist natürlich auch eine Lebenseinstellung, die etwas schwierig sein kann manchmal, weil die ganzen Erfahrungen, die man hat, also ich versuche sie relativ an der Oberfläche zu halten, auch wenn ich natürlich sie verarbeitet habe und über sie hinweg bin, wenn man so sagen möchte, versuche ich eigentlich nicht Sachen zu vergessen. Starke emotionale Erfahrungen versuche ich immer, wenn man so sagen kann, griffbereit zu haben. Also dass ich sage, die und die Erinnerung brauche ich, um hier eine Inspiration für diesen Klang zu haben oder für diesen Weg, den ich durch das Stück gehe. Und das ist absolut wichtig, um authentisch auf der Bühne zu sein. Also da hilft Empathie natürlich, dass man einfach durch das, was man selbst erlebt hat, sich auch in das Seelenleben der Komponisten einfühlen kann, aber die eigenen Erfahrungen, die man selbst hat, natürlich auch.
Aber die holt man ja nicht nach Bedarf ab, ne? Also wenn diese Stelle so und so klingt, denkt man ja nicht daran, da habe ich mal dieses Erlebnis gehabt, die würde dazu passen.
Nein, so praktisch ist es dann nicht, aber es ist trotzdem so, dass die ganzen Erinnerungen noch präsent sind. Also es ist alles noch wirklich da und es ist irgendwo auch sehr viel gleichzeitig immer da. Aber das ist für mich der Weg, der sich richtig anfühlt. Also dass ich Sachen sehr intensiv erlebe, sei es in die eine oder in die andere Richtung, dass ich, wenn ich glücklich bin, wirklich sehr glücklich bin und wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir eben wirklich sehr schlecht. Und so habe ich mich entschlossen, mit Emotionen umzugehen. Also, dass ich einfach sage, das ist auch der beste Weg, um auf der einen Seite sie abzuschließen und auf der anderen Seite sie dann trotzdem noch irgendwo in mir drin zu haben und mit ihnen eine Art Konsens gefunden zu haben.
Was ist denn für Sie die größte Herausforderung, wenn Sie jetzt gerade diese unsterblich schöne Musik spielen?
Also in Isoldes Liebestod ist es ja so, das ist ja auch ein Stück für Orchester und Gesang. Also eigentlich diese langen Linien, die Wagner da kreiert, die lassen sich schon vom Orchester eigentlich fast unmöglich darstellen, weil sie ja immer wieder ins Leere gehen. Und Isolde wünscht sich hier quasi zu sterben. Also Tristans Leichnam liegt vor ihr und sie wünscht sich zu sterben. Und Wagner, also der gießt das eigentlich in dieses 8-minütige Stück, diesen einen Moment. Und das ist eine Art Momentaufnahme, die aber sehr detailliert ist, also eigentlich wie ein Gemälde. Und Isolde versucht immer wieder und wünscht sich immer wieder zu sterben, aber so funktioniert es ja nicht. Man wünscht sich nicht zu sterben und dann stirbt man. Und dieser Prozess, wenn man so möchte, wird aber in dem Stück dargestellt. Also das heißt, dieses Sehen, das dann auf den Höhepunkten auf einmal abbricht. Und das ist, also es wirkt auf der einen Seite organisch und auf der anderen Seite auch absolut unorganisch, gleichzeitig das Stück, bis dann auf dem Höhepunkt, man weiß, ja, jetzt ist sie genau auf der Grenze und jetzt passiert es, was sie sich gewünscht hat. Also dass eigentlich die Natur sich entscheidet, etwas zu tun, was unnatürlich ist, weil es paradoxerweise dann doch eben das Richtige ist.
Der bewegende Schluss aus der Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner in einer Bearbeitung von Franz Liszt mit Alexander Krichel. Gehen Sie auch mal in die Oper, Herr Krichel?
Ach, nicht so viel. Ich muss sagen, ich habe oft in der Oper einfach dadurch, dass, also wenn man absolut hört, dann wird man manchmal wahnsinnig in so einer Oper mit 6 Stunden, wenn die Sänger dann da so ein bisschen daneben liegen oder sowas. Und ich bin eigentlich schon wirklich der Konzertgänger.
Ihre Großmutter war Italienerin. Wie viel Italienita steckt denn noch in Ihnen?
Also mein Professor hat einmal gesagt, ja, es ist eigentlich ganz interessant, wenn du anfängst Klavier zu spielen, man sieht dich eigentlich erstmal diesen blonden, blauäugigen, blassen Menschen und siehst eigentlich auch leicht unschuldig aus und wenn du anfängst zu spielen, dann merkt man, da sitzt ein richtiger Mafioso. Also ich denke, dass dann doch im Inneren sehr viel italienisches Blut noch vorhanden ist.
Sie haben einige Jahre in London gelebt und sind jetzt nach Ihrem Studium wieder zurückgezogen in Ihre Heimatstadt Hamburg. Wie ist das, wenn man dahin zurückkommt, wo man aufgewachsen ist?
Es ist ein schönes Gefühl, weil ich wirklich diese Stadt liebe. Und es ist aber auch ein anderes Gefühl, weil es auch nicht mehr die gleichen Menschen sind, die da sind. Viele meiner Schulfreunde, mit denen ich auch noch immer sehr gut befreundet bin, die haben mittlerweile Deutschland auch verlassen. Die leben dann in Australien oder in den USA. Und ich habe dann neue Menschen kennengelernt. Und das ist schon was Neues, es ist schon was anderes. Und dadurch, dass ich jetzt ja auch in meiner eigenen Wohnung lebe.
Ja, apropos, sowieso. Wie findet man denn als Pianist eine Wohnung in Hamburg?
Ja, das war wirklich schwer. Also da sprechen Sie auch jetzt ein aktuelles Thema an, weil ich eigentlich seit gut 2 Jahren schon eine Wohnung suche in Hamburg. Das eigentlich mit dem Wahlergebnis des Brexit habe ich da gesagt, so, also bevor mir dann irgendwann die Tür gezeigt wird, gehe ich lieber selbst. Und da sucht man dann erstmal, wenn man sagt, man möchte eigentlich doch relativ gut angebunden sein. Also Flughafennähe ist ja irgendwo sehr wichtig als freischaffender Musiker. Und auf der anderen Seite möchte man natürlich auch arbeiten. Bei sich zu Hause heißt, man braucht einen Überraum oder man muss zu Hause üben können, was nun in der Stadt sehr schwierig ist. Und ich habe jetzt eine Wohnung gefunden, die tatsächlich einen schallisolierten Raum hat. Heißt, mir wurde versprochen, dass ich in diesem Raum so viel Lärm machen kann, wie ich möchte, um jede Uhrzeit, weil ich auch sehr gerne nachts übe und dass es niemanden stört. Und das ist natürlich ein großes Privileg, wenn man da einfach auch die Freiheit hat zu sagen, ich bin jetzt, es ist jetzt 2 Uhr morgens, aber ich möchte jetzt unbedingt spielen. Und dann kann man es. Also das ist schon was Schönes.
Ihre vorletzte CD haben Sie ausschließlich bestückt mit Musik von Maurice Ravel. Warum Ravel? Was fasziniert Sie an ihm?
Also Ravel ist vor allem deshalb faszinierend, weil er auf der einen Seite diese hohe Emotionalität hat, von der wir ja auch viel gesprochen haben jetzt, und auf der anderen Seite aber auch sehr intelligent ist. Und ich habe Ravel vor allem auch als Reinigung gebraucht nach einer Phase, in der ich sehr viel Rachmaninoff gespielt habe, also in der ich eben sehr tief in diese Emotionen, auch in diese zum Teil depressiven und negativen Emotionen gegangen bin, dass ich durch Ravel eben eine Art Balance schaffen konnte, dass ich sagen konnte, die Art, wie er Musik konstruiert und wie er Sachen darstellt, seien es die Oiseau Triste, wo er traurige Vögel, also den Vögelgesang, das Vögelgezwitscher auf bestimmte Arten eben darstellt und zeigen will, wie funktioniert das jetzt auf dem Klavier. Und das fand ich einfach sehr interessant, diese doch sehr plastische, sehr direkte Art zu sagen, das ist jetzt Regen oder das ist ein Schiff auf dem Meer oder das sind Glocken in einem Tal. Also diese bildhafte Klangsprache, das hat mich einfach so bewegt, dass ich gesagt habe, ich muss dem ein ganzes Album widmen und dann auch auf der anderen Seite diese 2 Seiten, die er hatte, dass er diesen mit dem Tombeau de Couperin, was ja eine Hommage ist, einmal an die Barockkomponisten und dann an Freunde von ihm, die im Ersten Weltkrieg verstorben sind. Das ist ja eigentlich auch ähnlich wie An die ferne Geliebte, dann ein sehr heller Zyklus, ein positiver Zyklus fast. Und da gibt es auch ein Zitat von Ravel selbst, der gesagt hat, diese Freunde, denen ich diese Stücke gewidmet habe, die sind ja schon tot. Warum sollte ich denen dann in ihrer Ruhe mit trauriger Musik, warum sollte ich sie damit noch trauriger machen? Dann komponiere ich doch lieber als Andenken an diese Menschen positive, schöne Musik. Und auf der anderen Seite hat er dann mit Gaspard de la Nuit, das war das letzte Stück auf der CD, einen der dunkelsten Klavierzyklen geschaffen, die es gibt. Also dass dieser Komponist auf der einen Seite diesen hohen Intellekt hatte, dann diese hohe Emotionalität und auf der anderen Seite innerhalb der Emotionalität noch diese Farben von wirklich, von einem einfach freundlichen, empathischen Menschen bis zu jemandem, der diese absolute Dunkelheit darstellt. Das hat mich maßlos fasziniert.
Alexander Krichl mit der Forlan aus der Suite Le Tombeau de Couperin von Maurice Ravel. Es ist ja Musik, die sehr stark von Klangfarben lebt, von Impressionen, von Stimmungen. Man denkt auch sehr an die Malerei dieser Zeit, auch vielleicht an die Literatur der Symbolisten. Verorten Sie solche Eindrücke dann historisch in Ihrer Zeit oder holen Sie das alles ins Hier, ins Jetzt? Wie ist das bei Ihnen?
Also ich denke, ich versuche beides. Also es ist ja schon wichtig zu wissen, vor welchen Hintergründen die Komponisten ihre Werke komponiert haben. Und auf der anderen Seite ist es aber als Interpret ja auch immer unsere Verantwortung, im Hier und Jetzt irgendwo zu überlegen, die Menschen, die wir im Publikum haben, die leben ja hier und jetzt. Und ich sehe ein Konzert eigentlich nicht nur als Museumsbesuch, dass man sagt, ich zeige euch jetzt, wie es in der Klassik war oder wie es in der Romantik war oder im Impressionismus, sondern dass man irgendwo auch dann die Menschen dort abholt, wo sie gerade sich befinden, damit sie sich mit dem, was man ihnen ja versucht, durch die Musik zu schenken, damit sie sich damit auch besser identifizieren können.
Es ist ja auch so, dass manche Menschen im Publikum vielleicht gar keine Ahnung haben von dieser ganzen Kultur, die aus dieser Zeit stammt und sie aber trotzdem natürlich diejenigen erwischen müssen.
Genau. Also gerade die Menschen sind ja auch die unfassbar wichtig sind für uns. Also weil sie eben in diesem Saal sitzen und eigentlich völlig unbefangen sind. Natürlich finde ich sehr interessant, was denken Musikkenner über mich, aber eigentlich finde ich es noch wichtiger, was denkt jemand, der jetzt überhaupt keine Ahnung hat, wenn man es jetzt mal so böse formulieren darf. Was denkt so jemand? Was hält der jetzt überhaupt von dem, was ich da gemacht habe? Was fühlt der? Was habe ich in dem bewegt? Habe ich überhaupt irgendwas in dem bewegt? Oder sagt er sich, ja, ich habe heute Abend gemerkt, Klassik ist nichts für mich. Das ist ja dann das Schlimmste für uns. Also, dass man weiß, wie man mit den Menschen vorher spricht und wie man sie dann auch hinterher kriegt, um zu wissen, was man anders machen muss.
La Vallée des Cloches, das Tal der Glocken aus dem Miroir von Maurice Ravel, gespielt von Alexander Krichl. Unendlich ruhige, schwebende Musik, fast jenseitig, auch ein Stück, das wahrscheinlich hohe Anforderungen auch an ihr Publikum stellt. Also da die Ruhe zu haben, konzentriert zuzuhören. Wie viel nehmen Sie davon überhaupt wahr auf der Bühne? Also spüren Sie immer, ob das Publikum noch bei Ihnen ist? Also gerade jetzt bei solchen Stücken ist es wahrscheinlich besonders schwer.
Ne? Unbedingt, das spürt man immer. Es sind auch nicht mal unbedingt die Geräusche oder das Knistern von irgendwelchen Bonbonpackungen, was man manchmal hört oder sowas. Also sowas nehme ich gar nicht wahr. Was ich viel mehr spüre, ist die Energie des Publikums. Also da merke ich, sind die gerade bei mir oder nicht? Und so ein Stück, das so polyphon ist und das ja auch so bildhaft im Klang ist, also das, da hören sie große Glocken, kleine Glocken, da hören sie Glocken, die weit weg sind, Glocken, die nah, also es ist ja eigentlich auch ein dreidimensionales Stück. Ich denke, wenn die Menschen vor allem wissen, worum es geht, ist es natürlich von Vorteil, wenn man jetzt, das ist ein ganz praktischer Ratschlag, aber wenn man zum Beispiel die deutschen Übersetzungen in das Programmbuch schreibt, dass die Leute wissen, das Tal der Glocken, das reicht, glaube ich, bei vielen, vor allem bei denen, die eben nicht so oft ins Konzert gehen oder eben kein Französisch sprechen, reicht das, um sich auf diese Stimmung einzulassen und da drin zu versinken. Und das, also bei solchen Stücken, wie Sie sagen, es ist essentiell, dass das Publikum bei einem ist, weil einfach auch so eine große Spannung, also dadurch, dass man, es ist gar nicht eine negative Spannung, sondern es liegt einfach etwas in der Luft, sei es religiös, sei es transzendent, sei es passiert etwas, aber praktisch gesehen steht die Zeit still. Und diese Spannung so lange zu halten, funktioniert nur mit einem Publikum, das da energetisch bei mir ist.
Und schaffen Sie das auch, Aufmerksamkeit zurückzuholen, wenn sie vielleicht mal wackelt?
Ich versuche es zumindest. Also ich denke schon, dass es da hilft, wenn man einfach selbst sich nicht verunsichern lässt. Also da habe ich ja auch zum Glück einige Erfahrungen machen können, dass wenn man dann selbst unruhig wird auf der Bühne, wenn man merkt, ah, die sind gerade nicht bei mir, dann merken die das auch. Und dann wird es eher schwierig. Also ich habe eigentlich die Angewohnheit, dass wenn es mich tatsächlich akustisch stört, was passiert, also wenn irgendwas knistert oder Taschentücher oder wie auch immer, dass ich dann dazu tendiere, noch leiser zu spielen. Also einige spielen dann lauter, um es zu übertönen, aber ich zwinge dadurch, dass ich leiser spiele, die Leute ja noch viel mehr in diese Konzentration und in diese Ruhe auch. Und ich denke, dass das dann die Menschen auch wieder zurückholt.
Es ist ja interessant, dass man das Publikum immer als Ganzes wahrnimmt. Ich meine, da sitzen so viele verschiedene Individuen, die ja wahrscheinlich auch alle sehr unterschiedlich Musik wahrnehmen. Aber der Eindruck für Sie ist das einer Cloud, einer Wolke, die da ist.
Also ich denke, dass das natürlich das Publikum ja auch beeinflusst ist durch das, was zum Beispiel der Herr nebenan macht. Also da ist es ja schon so, dass jemand, der jetzt eigentlich konzentriert dabei ist und in diesem Flow mitschwimmt, wenn da jetzt auf einmal neben ihm jemand hustet oder niest oder besonders laut irgendein Geräusch von sich gibt, dass das dann diesen Fluss stören kann. Und dann habe ich quasi nicht nur die Geräuschquelle, sondern dann habe ich auch den anderen, der von dieser Person gestört wurde. Also das heißt, dass natürlich das Publikum als Ganzes, also dass man einfach weiß, was ist der Gesamteindruck gerade. Also ich denke, dass man da doch die Sensibilität sehr stark entwickelt.
Wir hören jetzt ein Stück von Ihnen, Herr Krichel, Lullaby, also ein Wiegenlied. Was will uns der Komponist sagen mit diesem Werk?
Also ich habe das Stück einem Menschen gewidmet, der mir sehr wichtig war, der mir die Tore nach Südamerika eigentlich geöffnet hat und der mir dort die ersten Tourneen organisiert hat und ermöglicht hat. Und diese ganze Familie ist eigentlich sehr schnell zu meiner südamerikanischen Familie geworden, sodass ich dann auch irgendwann mich entschlossen habe, also gar nicht mehr in Hotels zu wohnen, sondern eben bei dieser Familie. Problem war, dieser Mensch hatte Schlafstörungen und ist nachts sehr oft wach geworden und fing dann an, um 3 Uhr morgens Klavier zu spielen, was mich dann wiederum geweckt hat, weil ich im Nebenzimmer versucht habe zu schlafen, vor allem die vielen falschen Töne. Und dann habe ich ihm eben dieses zum 75. Geburtstag dieses Lullaby, das Wiegenlied, komponiert.
Lullaby, Wiegenlied von und mit Alexander Krichel. Und der junge Hamburger Weltklasse-Pianist ist heute auch bei uns zu Gast in Zur Person auf SWR 2. Warum gibt es jetzt nur dieses eine Stück von Ihnen auf CD, Herr Krichel? Sie haben doch bestimmt eine ganze Menge davon in der Schublade.
Habe ich. Ich habe vor allem Orchesterstücke und Streichquartette, da habe ich sehr viel komponiert. Dass sich das ergeben hat, das zu veröffentlichen, da bin ich mehr zugekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil ich es eigentlich nicht wollte, beziehungsweise nicht vorhatte, weil es eben diesem persönlichen, das war ja ein Geschenk eben an jemanden. Und dann habe ich es aber gespielt als Zugabe. Und mein Produzent hat es gehört und der hat gebettelt ohne Ende und die Plattenfirma hat gesagt, also bitte lass uns das doch als Zugabenstück auf der Rachmaninow-CD einfach mit aufnehmen. Und es ist dann irgendwo nach dem Rachmaninow auch nicht ganz unpassend und es ist auch von der Thematik her nicht unpassend. Und dann habe ich mich dann doch entschlossen, dieses eine Stück zu veröffentlichen. Vielleicht kommen noch ein paar. Ich wurde auch dazu ermutigt, aber ich bin irgendwo so, dass ich diesen Teil von mir, diesen Teil des Komponierens einfach als etwas sehr, fast noch Persönlicheres sehe vielleicht als das Spielen, weil ich da ja wirklich dann, ich borge mir ja auch Material aus, wenn ich ein Rezital oder ein Klavierkonzert spiele. Und in gewisser Weise ist man natürlich auch noch viel nackter auf der Bühne mit seiner eigenen Musik. Und ich weiß es nicht, also ich bin da jetzt weder unfassbar dafür noch unfassbar dagegen, aber ich gucke einfach, was sich ergibt und ob ich dann irgendwann doch noch Sachen entwickeln werde.
Rachmaninow, Sie haben ihm eine ganze CD gewidmet. Wie war Ihre erste Begegnung mit Rachmaninow? War es Liebe auf den ersten Ton?
Auf jeden Fall. Also genau das war es. Und auch gerade dieses zweite Klavierkonzert, das da habe ich einfach gesagt, dieses Stück muss ich irgendwann aufnehmen. Und das war auch damals, als ich mit meiner Plattenfirma gesprochen habe. Also ich habe gesagt, mir ist es egal, welche CD, aber ich muss dieses Stück einfach aufnehmen, weil es natürlich einige Aufnahmen von diesem Stück gibt, aber es ist einfach so echt. Und wenn man überlegt, was Rachmaninoff durchlebt hat mit diesem Stück, also dass es ja eigentlich um Depressionen geht. Und er hat es ja auch seinem Therapeuten gewidmet, also dass er quasi versucht, der Welt zu zeigen, was heißt Depression und was ist dieses ewige im Kreis drehen und dieses Bedrücktsein durch traurige Gedanken und dann auf einmal diese Wiederauferstehungsfreude fast im dritten Satz, dass man das Gefühl hat, hier sieht man gerade den Phönix vor sich. Und dadurch, dass ich auch selbst, also es war eben das letzte Stück, das ich Wladimir Klein hier vorgespielt habe, bevor er wenige Stunden später gestorben ist, habe ich eben auch noch diesen besonderen emotionalen Zugang zu dem Werk. Und das waren ja Live-Aufnahmen mit der Dresdner Philharmonie und Michael Sanderling. Da haben einige der Bläser, die fingen dann wirklich an zu weinen und haben mich auch gebeten, haben gesagt, wir wissen nicht, was da passiert, aber hör auf damit, weil wir können nicht spielen, wenn wir anfangen, Tränen in den Augen zu haben. Also es ist natürlich, die müssen ja atmen und das fließt ja auch in die Instrumente. Aber das ist einfach, die haben alle auch gleich verstanden, das ist auf der einen Seite natürlich Rachmaninoffs Depression, aber es ist auch meine Depression. Es ist irgendwo auch in mir etwas, was ich für immer mit diesem Stück eigentlich verbinden werde. Und deshalb bin ich da auch sehr glücklich, dass mir die Möglichkeit eben gegeben wurde.
Alexander Krichl war der Solist im ersten Satz aus dem zweiten Klavierkonzert in C-Moll von Sergei Rachmaninow zusammen mit der Dresdner Philharmonie unter Michael Sanderling. Rachmaninow selbst hatte ja wohl einen sehr klaren, schlanken, also fast transparenten Klang, obwohl er ganz große Hände hatte. Versuchen Sie eigentlich, diesem Klang nachzuspüren?
Absolut nicht. Also ich mache ja eigentlich fast das, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das Gegenteil. Er hat sehr ehrlich komponiert und wusste aber auch, wie emotionale Ehrlichkeit gerne von der Kritik auseinandergenommen oder auseinandergerissen wird. Und da war ihm natürlich wichtig, weil in der Struktur er ja sehr intellektuell eigentlich auch ist und in den Arten, in den Modulationen, er baut Jazz ein an einigen Stellen, eben zu zeigen, meine Stücke sind nicht nur hochemotional, sondern sie sind auch musikalisch, wissenschaftlich hochwertig. Und ich denke, dass dieser Gedanke dann auch irgendwo immer dabei war, wenn er gespielt hat, dass er wusste, wenn ich mich jetzt komplett fallen lasse, dann wird es zu emotional und dann könnten Leute es falsch verstehen. Und deshalb hatte er diesen schlanken Klang, um eben genau zu zeigen, hier passiert gerade eine Gegenstimme, hier passiert gerade das, hier passiert gerade so die Art von Modulation, hier ist die Chromatik, hier habe ich einen Jazz. Also, dass wirklich den kritischen Menschen auch klar wird, das ist nicht nur emotional. Also, er hat natürlich auch, wie gesagt, als Komponist seine Sachen gespielt und ich selbst spiele seine Sachen als Interpret, so wie ich ihn sehe und wie ich denke, dass sein Innenleben eigentlich war. Also natürlich lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, dass ich sage, ich hab ihn da komplett verstanden.
Sie befreien ihn. Auch.
Genau, in gewisser Weise sage ich mir, vielleicht befreie ich ihn da auch und sage, ich verstehe, warum er selbst nicht so spielen wollte, aber ich denke, dass ein Teil von ihm es sich doch gewünscht hätte.
Wenn Sie jetzt ein neues Werk einstudieren, wie gehen Sie da vor? Haben Sie da eine bestimmte Technik?
Also vor allem spiele ich es erstmal durch, um irgendwo das Konstrukt des Stückes zu erfassen, um das zu verstehen. Und also da kann man natürlich noch nicht das ganze Stück spielen. Das sind ja auch hochanspruchsvolle Geschichten, aber dass man eben erstmal weiß, hier passiert das, hier kommt das wieder, hier wird das und das Thema verarbeitet, also dass man eine Struktur hat und dann geht es natürlich irgendwo auch ans Eingemachte sozusagen. Also ich versuche aber auch gleich, also es nicht zu technisch zu sehen, sondern irgendwo auch gleich in der Musik die Lösung zu finden. Also ich versuche auch technische Probleme, also da habe ich eigentlich die Überzeugung, dass es technische Probleme per se gar nicht gibt, sondern dass technische Probleme eigentlich immer auch musikalische Probleme sind. Also vielleicht ist es auch etwas romantisch, die Vorstellung, aber ich glaube, dass wenn ich eine Stelle verstanden habe, ich sie auch spielen kann. Und wenn ich eine Stelle nicht spielen kann, dass dann irgendwo mir auch ein Puzzleteil vielleicht fehlt im musikalischen Verständnis.
Da haben Sie aber ein großes Vertrauen in Ihre Technik, ne, wenn Sie das denken.
Vielleicht, ja. Also die Erfahrung hat bei mir zumindest gezeigt, dass es auch so war. Also wenn ich die Sache verstanden habe, dann funktioniert es automatisch auch. Und das ist mir eben auch bei der Erarbeitung der Stücke sehr wichtig. Also dass ich gleich die Musik denke und dass ich nicht sage, so hier sind Terzenläufe oder irgendwas und ich übe das technisch, sondern ich denke, was für eine Rolle spielen diese Terzenläufe in der Musik und was passiert hier in der Musik? Weil das ist ja auch im Sport zum Beispiel so. Also wenn ein Läufer anfängt, über jeden Schritt nachzudenken, dann stolpert er irgendwann. Und ich denke, genauso ist es bei der Technik. Wenn Sie anfangen, über die Technik nachzudenken, dann ist sie viel schwerer, als wenn Sie die Technik musikalisch sehen und überlegen, was für einen Bogen habe ich hier, was für eine Richtung habe ich hier, weil sie dann einfach passiert, weil es dann eine Bedeutung hat. Und eigentlich versuche ich, alles so zu erarbeiten.
Alexander Krichl mit dem römischen Saltarello in A-Moll von Fanny Hensel aus ihren Liedern für Klavier Opus 6. Fanny und Felix, also die Geschwister Mendelssohn, vereinen Sie auf einer CD, Herr Krichl, und zwar auf Ihrer preisgekrönten CD Frühlingsnacht. Mit dabei sind noch Schubert und Schumann. 2013 haben Sie sie aufgenommen, da waren Sie gerade mal 24 Jahre alt. Dafür gab es dann den Echo Klassik, damals eine enorm populäre Auszeichnung in Deutschland. Was hat sich für Sie danach geändert?
Also man bekommt ja sehr viel Aufmerksamkeit durch solche Preise und ich hatte dann das Glück, dass ich auch ausgewählt wurde, in der Live-Sendung aufzutreten. Und da wird man einfach einem breiteren Publikum bekannt und bekommt Möglichkeiten, auch mit Orchestern zu spielen. Und das ist schon irgendwo auch eine Tür, die dadurch aufgegangen ist oder vielleicht eine Tür und einige Fenster. Und das hat mir dann auch irgendwo die Sicherheit gegeben, dass ich gesagt habe, also dieses Album ist ja etwas sehr Echtes auch für mich gewesen. Also ich wollte unbedingt dieses Album, ich wollte so sehr gerne die Liedtranskriptionen spielen, um eben diesen Gesang, dieses Gesangliche zu zeigen, um zu zeigen, auf dem Klavier kann gesungen werden, wenn man es wirklich möchte. Und da hatte ich dann natürlich das Selbstbewusstsein, dass ich wusste einfach, ich kann meine eigenen Projekte machen, ich kann meine eigenen Projekte zusammenstellen. Und das ist dann ein schönes Gefühl gewesen. Also man hatte dann auf einmal das Gefühl, man ist erwachsener geworden dadurch.
Also Frühlingsnacht, da ist ja schon der Titel Romantik pur. Aber gerade diese liedhafte Romantik von Felix Mendelssohn, auch von Fanny, so ähnlich, so berührend, so speziell in ihrer Aussage. Was ist für Sie besonders schwierig daran, so etwas zu spielen?
Ja, gerade diesen Charakter aufrechtzuerhalten auf dem Flügel, weil man ja im Prinzip auch reflektiert, was mache ich hier eigentlich gerade? Und man hört ja, es klingt einfach nicht wie bei einem Sänger. Aber man hört nicht auf, es zu versuchen. Das heißt, man gibt sehr viel Energie in die Aufnahme und in das Stück und hofft dann eigentlich, das bestmögliche Ergebnis zu haben. Aber man weiß, das absolute Ergebnis habe ich sowieso nicht, weil ich nicht auf dem Flügel singen kann.
Hätten Sie gerne gelebt in der Zeit?
Sehr gerne. Also es hätte mich schon sehr gereizt, in der Zeit zu leben, ja. Man durfte eben wirklich träumen. Also es gab ja auf der einen Seite die Philister und die Romantiker und dass man sagt, Kinder haben eine Fantasie und Kinder und Romantiker sehen die Welt, wie sie eigentlich ist und die anderen Menschen, die sehen einfach diese ganze Faszination, diese Magie, das sehen die alles gar nicht. Also und das ist ja was wirklich Schönes. Also es ist einfach eine unfassbar schöne Vorstellung und ich glaube schon, dass mich das sehr gereizt hat, in der Zeit zu leben.
Herr Krichl, was spielen Sie, wenn Sie für sich spielen?
Was ich sehr gerne mache, ist improvisieren. Und so ist ja zum Beispiel auch mein Lullaby entstanden, dass ich quasi improvisierend komponiert habe. Aber also für mich spiele ich vor allem, also feile ich vor allem an den Stücken, die ich eben gerade auf Tourneeplan habe.
Aber so zum Spaß sich ans Klavier setzen?
Das macht ja Spaß. Es ist ja wirklich das große Glück, dass, also wenn ich zum Beispiel erzähle, dass ich, also wenn ich zu Hause bin, dann ist man ja auch froh, zu Hause zu sein und arbeiten zu können, dass ich dann bis zu 11, 12 Stunden am Tag, also dann mache ich eben zum Teil auch nichts anderes zu Hause, außer essen, schlafen und üben. Und dann hört man, ach Gott, und wie kannst du Armer? Und dann denke ich, nein, das ist doch wirklich schön. Also das finde ich viel schöner, als dann irgendwo Sachen organisieren zu müssen, E-Mails oder irgendwo in Flugzeugen zu sitzen. Das ist doch toll, wenn man einfach die Tür hinter sich zumacht und dann ist man wirklich 12 Stunden mit seiner Musik alleine. Also für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres.
Was machen Sie, wenn Sie mal nicht Klavier spielen?
Also ich versuche, so viel Sport zu machen wie möglich. Ich gehe vor allem viel laufen. Ich hatte einen Golden Retriever, die hat mich auch ganz gut gezwungen, laufen zu gehen. Die ist auch viel mit auf Tournee gekommen. Aber das mache ich jetzt auch noch immer. Das ist ja auch was ganz Einfaches. Man muss eigentlich nur Laufschuhe mit haben. Und dann kann man es in jeder Stadt von jedem Hotel aus eigentlich machen.
Wie schaut man als junger Pianist auf die Konkurrenz? Denn die ist ja auch wirklich beachtlich. Also beobachtet man dann und sagt, ja, der macht das und das. Welches Repertoire, welche Konzepte gibt es noch so außer meinen? Guckt man da drauf?
Also man guckt schon drauf, aber ich denke, dass man sich nicht zu sehr davon irritieren lassen sollte. Also das ist schon, wir sind ja Musiker und keine Sportler. Also es geht ja nicht darum, schneller zu sein oder lauter zu sein als irgendjemand anders, sondern die Menschen, die einem die Zeit schenken, die ins Publikum kommen, die sich eine Karte kaufen. Und das ist ja eigentlich das, was so einen Abend ausmacht. Also wenn man überlegt, da sitzen dann 2000 Menschen und diese Zeit schenken sie dem Künstler auf der Bühne. Also das ist ja so eine Verantwortung, die man dann eigentlich hat. Und dass man sagt, gut, jetzt muss ich lauter oder schneller wie XY spielen, das wird dieser Verantwortung nicht gerecht, sondern diese Menschen kommen, um echte Kunst zu erleben, um irgendwo auch zu wissen, was hat dieser Mensch da auf der Bühne zu sagen. Und ich denke, dass man seinen eigenen Weg am besten geht, wenn man gerade ausschaut und nicht sich zu sehr von links und rechts ablenken lässt, sondern dass man sagt, mit was für Literatur beschäftige ich mich, mit was für Kunst beschäftige ich mich, also was gibt es, was für Inspirationen gibt es, wo kann ich reisen, wo kann ich Menschen kennenlernen, was für Kulturen kann ich kennenlernen. Also das ist für mich viel wichtiger in der Kunst, als zu gucken, wenn der jetzt das und das aufgenommen hat, dann mache ich das nicht mehr. Also zum Beispiel meine allererste Aufnahme, da habe ich im List ja eine List-CD aufgenommen und da haben mir auch alle Leute den Vogel gezeigt und haben gesagt, ja gut, als Newcomer kann man das doch nicht machen und da wird jeder List aufnehmen und dann habe ich gesagt, ich möchte. Und das fühlt sich jetzt für mich richtig an und dann mache ich das auch. Und dann ist mir das auch egal, ob der und der und der das auch macht, weil ich gar nicht so sehr sage, wie spielt der es und wie spiele ich es, sondern ich sage, das bin ich. Und das ist auch überhaupt nicht egoistisch gemeint, sondern das ist einfach so gemeint, dass ich glaube, dass dieses ganze Gewusel, wenn man überlegt und der und die und der spielt da und ich spiele hier, das macht einen doch einfach nur wahnsinnig. Also das ist ja nicht förderlich für die Kunst.
Das Lied ohne Worte in A-Dur, Opus 62, Nummer 6, das sogenannte Frühlingslied von Felix Mendelssohn mit Alexander Krichel. Und der junge Hamburger Pianist war heute auch zu Gast in Zur Person auf SWR 2. Sie können eine Online-Version dieser Sendung noch auf unserer SWR 2-App nachhören oder in der ARD-Audiothek. Hier im Programm von SWR 2 geht es nach den Nachrichten dann weiter mit dem Magazin Lesenswert. Katharina Borchert stellt Ihnen neue Bücher vor, unter anderem von Herminia zur Mühlen, Yukio Mishima und Auguste Hauschner. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.